Wir lesen als Gemeinde durch die ganze Bibel durch und wir sind seit vielen Monaten, ja schon seit Jahren, im Buch der Psalmen und lesen die Psalmen Psalm für Psalm, Vers für Vers. Und jetzt sind wir im Psalm 145, wir sind schon fast fertig. Es gibt, ich weiß von einem Bruder, den ich sehr schätze, der liest jedes Jahr einmal das ganze Psalmbuch durch. Jedes Jahr. Jeden Tag liest er einen Psalm, beziehungsweise, 150 Psalme sind es. Man kann eigentlich dann alle 2 Tage einlesen. Oder jeden Tag einen halben. So. Psalm 145, das ist der letzte Psalm einer Gruppe von Psalmen, die von David, ausdrücklich von David geschrieben sind. Es folgt dann am Ende noch eine Gruppe von 5 Psalmen. Das sind die letzten Halleluja-Psalmen. Das Wort Hallel bedeutet rühmt, preist, loben, preisen, rühmen, erheben. Und so ist auch dieser Psalm 145 überschrieben, ein Lobgesang. Und so, mit diesem Wort wird eigentlich auch das ganze Psalmbuch beschrieben im Hebräischen. Und dieser Lobgesang ist wirklich ein Lobgesang von David. Er nimmt sich am Schluss hier dieses Buches nochmal einen ganzen Psalm, um von vorne bis hinten Gott zu loben und zu preisen. Und er macht es auf die Art und Weise, wie es in manchen Psalmen gemacht wird, nämlich er nimmt sich das Alphabet. Er schreibt auf einen Zettel von oben nach unten A, B, C, D, E, F, G und so weiter, natürlich im Hebräischen. Und für jede Zeile fängt er jeweils mit dem einen Buchstaben an. Das ist also ein alphabetischer Psalm. Und dieser alphabetische Psalm, das spricht zu mir. Gott ist zu loben mit jedem Buchstaben des Alphabets. Das Lob Gottes soll richtig durchbuchstabiert werden. Es wird umfassend, vollständig sozusagen abgehandelt. Man will vollständig mit allem, was Gott uns zur Verfügung gibt an Sprachmöglichkeiten, soll er gelobt und gepriesen werden. Und wir starten hier in diesen Lobpreispsalm hinein in Vers 1. Und David fängt sehr persönlich an. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. David nimmt sich vor, er sagt, ich will. Und das ist das, was Gott möchte, wonach sich sein Herz sehnt. Er möchte, dass unser Lobpreis aus einem freien Herzen heraus kommt, dass wir ihn in Freiheit anbeten, dass wir ihn aus Liebe anbeten, dass wir ihm die Ehre geben, nicht gezwungenermaßen, sondern dass wir aus der tiefen Erkenntnis über das, wer Gott ist, ihn anbeten. Er möchte uns die Augen dafür öffnen. Unsere Augen sind verschlossen dafür, für die Größe und Herrlichkeit Gottes. Wir Menschen sind blind von Natur aus für Gottes Herrlichkeit, für Gottes Größe. Wir preisen ihn nicht. Und wir haben ein Lied, ein Bruder hier in der Gemeinde hat ein Lied geschrieben, das fängt an, Herr, schenk uns Dankbarkeit. Und die wir mit Jesus gehen, die wir durch dieses Leben gehen, wir wissen, dass es ein ernsthaftes Gebet ist. Wir sind von Natur aus nicht dankbar. Wir sind von Natur aus, gerade wir Deutschen, Nörgler, Meckerer, Jammerer. Uns fällt immer nur auf, was stört, was nicht gut ist. Wir merken nicht, oder sehr selten, haben wir dieses Gefühl, Mann, mir geht es gut. Wenn alle meine Organe funktionieren in meinem Körper, wenn alles funktioniert, dann spüre ich oder fühle ich tendenziell so eher nichts. Also, ich merke nur, wenn irgendwo was weh tut, das tut weh. So, ne? Und es ist schön, wenn der Schmerz nachlässt. Aber wenn der Schmerz gar nicht da ist, dann merke ich gar nichts davon. Ich registriere das nicht. Ich denke von mir aus nicht darüber nach. Den Schmerz, den merke ich. Und darüber kann ich dann sehr viel schreien und jammern und klagen. Aber dass es mir gut geht, dass Gott mich so segnet in allen Dingen, so viele Jahre er mir Gesundheit gegeben hat, mich immer wieder gesund gemacht hat, dass er mir Leben gibt, dass ich frei atmen kann, dass mein Herz schlägt, all diese Dinge. Ich weiß, irgendwie manchmal denke ich, ich habe das so oft gesagt hier, aber vielleicht kann man es auch nicht oft genug sagen, weil wir so vergesslich sind, wir sind nicht dankbar. Wir preisen den Herrn von uns aus nicht. Gott muss uns die Augen öffnen und deswegen dieses Gebet. Herr, schenk uns Dankbarkeit, schenk uns dankbare Herzen. Herr, öffne uns die Augen für deine Herrlichkeit, für deine Liebe, für deine Treue, für dein Wirken, dass wir dich aus freiem Herzen preisen. Wisst ihr, und dieses Preisen, dieses Rühmen, das ist wirklich begeistert zu sein. Und wir können so begeistert von Gott sein, weil er so großartig ist. Er ist so herrlich. Er ist so wunderbar. Und David war so ein Mann, der begeistert war von Gott. Und klar, es gab auch in seinem Leben Phasen, Höhen und Tiefen. Und dann hat aber David gelernt, es ist gut, den Herrn zu preisen, egal, ob es mir gut geht oder nicht, ob ich das fühle oder ob ich das nicht fühle. Es ist eine Entscheidung des Herzens. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Und das zeigt die Beziehung an, die David zu Gott gehabt hat. Er war selber König. Er war selber Herrscher. Er hat regiert. Er hat gesagt, wo es lang geht. Und in manchen Situationen hat er tatsächlich als der Mächtigste im Land seine Macht missbraucht. Etwas, wovor wir doch alle Angst haben. Und wo wir uns doch eben so sicher dann fühlen in der Demokratie. Oder wir wünschen uns das, dass das dann so funktioniert, dass dann so ein Mächtiger nicht seine Macht missbrauchen kann. Und wahrscheinlich ist es auch so. Vielleicht ist es in der Demokratie noch am besten irgendwie, dass Mächtige ihre Macht nicht missbrauchen. Aber ich sehe auch einen anderen Weg, der vielleicht und der in der Demokratie genauso notwendig ist wie in einer Monarchie oder in irgendeiner anderen Herrschaftsform. Diejenigen, die Macht innehaben, sie müssen begreifen, sie müssen darin leben, in der Erkenntnis, da gibt es jemanden, der höher ist als ich, der größer ist, dem ich verantwortlich bin. Unsere Regierenden sind verantwortlich Gott gegenüber. Und das ist wichtig, dass ihnen das klar ist. Das macht sie demütig. Das führt sie dahin, ja tatsächlich in bestimmten Situationen auf die Knie zu gehen. Und ich bete darum, dass unsere Kanzlerin tatsächlich ins Gebet geht, wie sie das ab und zu auch mal gesagt hat, dass sie das tut. Und dass Gott ihr darin begegnet. Sie braucht das. David hat das gebraucht. Er brauchte Gott. Er wusste, ich bin ein kleines Kind. Obwohl ich hier ein mächtiger Staatsmann bin, ich brauche Gott. Ich brauche seine Weisheit, seinen Rat, seine Wegweisung, seine Kraft. Aber er hat auch Gott als seinen König anerkannt. Das heißt, sich seinem Gesetz untergeordnet. Er hat sich Gott und seiner Weisheit untergeordnet. Und das macht Gott zu einem Mann nach Gottes Herzen. Selbst da, wo David mal eine Zeit lang seine Macht missbraucht hat, Gott hat einen Propheten dann zu ihm gesandt. Und er hat diesen Propheten nicht irgendwie einen Kopf kürzer gemacht, als er ihm gesagt hat, hey David, du bist auf dem falschen Dampfer. Das ist nicht in Ordnung, was du hier tust. sondern er hat es angenommen und hat erkannt, ich muss umkehren zu meinem Gott. Ich muss mich meinem Gott wieder unterwerfen. Ich muss meinem Gott gehorsam sein. Und Geschwister, das geht uns auch so. Das ist ein grundsätzliches Problem für uns Menschen, ist, dass wir uns Gott nicht unterwerfen wollen. Dass wir keinen König über uns dulden wollen. Dass wir unsere eigenen Herren sein wollen. Wir wollen uns von niemandem was vorschreiben lassen, von niemandem etwas sagen lassen. David wusste, Gott ist mein König. Und er hat gesagt, ich will dich preisen, mein Gott und König. Er war ein treuer Rittersmann, der seinem König treu ergeben war und für die Ehre seines Königs sein Leben eingesetzt hat. Wie ist es? Bist du so ein Ritter, der stolz ist auf seinen König? Wir haben so einen wunderbaren König. Wir haben einen herrlichen König. Ein König, der ganz anders ist als die Regierenden in dieser Welt. Jesus hat es selbst gesagt. Die Regierenden in dieser Welt, sie regieren mit Gewalt und unterdrücken ihre Untergebenen. Der eine tut es auf die Art und Weise, dass er richtig mit der Knute regiert, wie wir es vielleicht heutzutage in Nordkorea erleben. Einer, der sein Volk aussaugt und unterdrückt und sich selbst zum König und Gott aufspielt. Und andere, die es auf eine sehr, sehr versteckte Art und Weise tun, das Volk zu manipulieren durch verschiedenste Mittel, die man anwenden kann. Aber es ist so, in dieser Welt, die Regierenden, sie missbrauchen ihre Macht. Jesus sagt, ich bin gekommen als ein König, als ein Herr, der anders ist. Ich bin nicht gekommen, damit mir gedient wird, sondern damit ich diene und mein Leben gebe als Lösegeld für viele. So ist Jesus unser König, der sein Leben gegeben hat, der vorangegangen ist, der nicht auf dem Thronsessel gesessen hat und gesagt hat, okay Leute, jetzt macht mal, ja? Sondern er ist in den Krieg gezogen, er ist vorangezogen. Er hat sich für uns kreuzigen lassen, unser König. Und deswegen können wir stolz sein auf Jesus. Wir können ihn rühmen. Und das ist das, was Gott sagt. Stolz und Ruhm, das soll nicht eure Sache sein als Menschen. Aber wenn du dich etwas rühmst, dann rühme dich des Herrn. Ich habe nichts, ich bin schwach, ich kriege nichts im Leben hin. Aber ich habe etwas. Ich habe ein Geschenk empfangen. Gott hat mir seinen Sohn gegeben. Ich habe Jesus. Ich kann dir nicht viel geben. Ich habe keine große Weisheit. Ich habe nicht studiert. Aber ich habe Jesus. Und Jesus ist die Antwort auf alle Fragen. Er ist derjenige, der dich rettet aus der tiefsten Not. Er ist das Licht in deiner Finsternis. Er ist derjenige, der dich frei macht von Schuld und Sünde. Wisst ihr, wir haben so viel. Wir sind so reich. Durch Jesus. Aber wir vergessen es. In Deutschland hier sowieso, uns geht's so gut, ne? Wir schauen auf Professionalität, auf Fähigkeiten, auf Können, auf den Reichtum. Aber das macht uns nicht reich. Das macht die Menschen auch nicht reich. Wenn wir da rausgehen, die Leute, die da rumlaufen mit ihren Einkaufstüten, die haben alles. Nee, die haben nicht alles. Die haben ein Riesenloch in ihrem Herzen, in ihrer Seele. Die haben eine Riesenlast auf sich liegen. Sie rennen ins Verderben. Teilweise wissen und merken sie das. Teilweise haben sie es noch nicht mal gecheckt. Aber wir haben diesen Reichtum. Wir haben Jesus. Wir haben diesen König. Und wir sollen ihn rühmen und preisen, so wie David das hier macht. Ich will dich erheben. Und das nicht nur einmal am Sonntag hier. Zusammen mit den anderen, die hier auch alle dann das Lied vom Lobe Gottes singen. Ja gut, da kann ich dann ja mitsingen, so, ne? Nein, für David war es etwas was täglich geschieht. Jeden Tag will ich ihn rühmen. Denn Jesus ist derselbe, sonntags und montags. Und das, was er für mich getan hat, das gilt sonntags wie montags. Und das gilt nicht nur Sonntag und Montag und Dienstag und Mittwoch, sondern das gilt in Ewigkeit. Deswegen, meine Berufung ist, Gott in Ewigkeit zu preisen und zu loben. Das ist mir neulich mal beim Buch aufgegangen, als ich das gelesen habe. Es ging eigentlich ein bisschen um was anderes. Es ging um den pastoralen Dienst und bestimmte Dinge. Ich habe das Buch für mich gelesen und da stand so ein Satz und das hat mich so angesprochen. Da stand, das ist dein Leben. Ja, das Wort zu studieren, das Wort weiterzugeben, das Evangelium weiterzugeben. Aber das gilt auch für diesen Bereich hier. Ihn zu loben und zu preisen, das ist dein Leben. Das ist mein Leben. Und dieser Satz, der löste etwas in mir aus. Das eine war, oha, das ist also alles? Sozusagen, das, na, nichts anderes so. Na? Das heißt, ich muss das andere fahren lassen. Ich muss mich darauf konzentrieren. Das ist, ja, konzentriere, richte dich darauf aus. Das ist dein Leben. Lass doch alles andere, was dich wegziehen will, was dich ablenken will. Wovon lässt du dich denn bestimmen? Was ist dir denn wichtig im Leben? Wofür ackerst du und wo setzt du Zeit rein? Das ist dein Leben. Ihn zu preisen, ihm zu dienen. Jesus ist dein Leben. So hat Paulus das gesagt. Christus ist mein Leben. Für diese Zeit, in der ich hier auf dieser Erde wandle, für die, was weiß ich, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre, wie viel ich noch habe, weiß ich doch nicht. Christus ist mein Leben. Und er ist es in Ewigkeit. Manche sagen, gut, wenn ich in Ewigkeit Jesus preise, dann brauche ich das ja jetzt nicht zu machen. Aber ich sage dir, wenn du nicht jetzt Jesus liebst, ihn lieben lernst, ihn, wenn es dir gut geht oder schlecht geht, ihn zu preisen, ihn zu suchen, ihn zu erheben, wenn du nicht mit ihm lebst, jetzt, heute, dann wirst du es auch nicht in Ewigkeit tun. David sagt weiter, groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Gott ist so groß, sagt David. Ich sag mal so, wenn du etwas Großes erlebst, etwas Großartiges dir begegnet, wir fahren jetzt im Sommer wieder nach Österreich und Österreich ist so herrlich und diese Berge, die sind so großartig, sie sind groß, okay, sie sind hoch, sie also, und wenn du dann zu den Alpen hinkommst, ja wirklich, sie ragen so hoch, gehen so hoch, ne, steil nach oben und du denkst, oh, ne? Und etwas, wenn dir so etwas begegnet das erste Mal, dann redest du davon. Ja, du, irgendwie einen Tag später kommst du irgendwie, oder eine Woche später bist du zu Hause, triffst deine Kollegen, bist das erste Mal dort gewesen und dann sagt er, na und wie war's in Österreich, du warst doch im Urlaub, das war fantastisch, diese Berge, unglaublich, das ging so hoch und so, ne? Und du erzählst, du bist so voll davon, ne? von diesen großartigen Bergen. Und David sagt, der Herr ist groß. Der ist so unerforschlich groß. Guck mal, ein Teil seiner Größe, am Samstag jetzt, ne, gestern, waren wir da draußen und dann stehen wir am Stand und dann kommt da so ein asiatisch aussehender Mensch, ne, und Eduard er kommt aus Amerika, aber eigentlich kommt er aus Südkorea, ne, und er ist nach Berlin gekommen, um Jesus zu dienen, um den Deutschen das Evangelium zu bringen. Und ich denke so, das ist so cool. Auf dieser ganzen Erde sind überall Menschen unterwegs, die Gott sendet. Gott ist so groß. Er wirkt in allen Nationen, überall setzt er Menschen in Bewegung. Ich finde das fantastisch, Gottes Größe zu sehen, auch darin, wie auf dieser ganzen Erde überall Missionare am Dienen sind und das Wort weitergeben und das Wort rausbringen. Neulich im Gebet, jetzt vor ein paar Tagen, habe ich so gedacht, ja, wir manchmal denken wir so klein und wir beten, Gott sende Arbeiter, und wir haben so die Vorstellung, okay, es sind irgendwie 20 Arbeiter irgendwie auf dieser Erde in Betrieb, so, um das Evangelium rauszubringen. Oh Herr, sende doch noch mal 10 mehr, so, ne? Dabei sind Millionen von Missionaren unterwegs. Ja, wenn du es genau nimmst, jeder von uns, wir alle sind Verkündiger seiner Größe, seiner Herrlichkeit. Wir alle sind Licht und Salz auf dieser Erde. Wir sollten sein. Wir sind es auch. Und das sind vielleicht sogar an die Milliarden von Menschen. Ist das nicht großartig? Und das sind einfach nur Gottes Kinder, so, ne? Und er hört auf jeden Einzelnen, er geht auf jeden Einzelnen ein, er führt die Geschicke, er sendet, weißt du, na, diese wunderbaren Zeugnisse, wenn ihr anfangt zu erzählen von dem, was Gott in eurem Leben getan hat, wie Gott euch begegnet ist, was er so arrangiert hat für Begegnungen oder für Situationen, wie er euch gezogen hat, wie er euer Leben verändert hat. Und das ist nur von einem einzigen Menschen. Und davon gibt es hier in diesem Raum irgendwie, was weiß ich, 50. Ne? Und auf dieser Erde Millionen und Abermillionen Zeugnisse vom Wirken Gottes. Und Gott wirkt das alles. Er ist voll da drin. Er ist an der Arbeit. Er ist so unausforschlich groß. Wir haben doch schon Probleme, überhaupt seine Schöpfung zu erforschen. Ne? Wie vieles auf dieser Erde ist noch unerforscht? Na, wie viele neue Tierarten werden ständig gefunden? Na, dieses Weltall zu erforschen, es ist so unglaublich riesig. Wir finden kein Ende darin. Es ist so unerforschlich groß. Und das hat Gott alles mit seinen Fingerchen irgendwie gestaltet. Eine Generation wird der anderen rühmen, deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät, und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten, und deine Großtaten will ich erzählen. Das Lob deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen. Deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Gott möchte, dass wir so erfüllt sind von ihm, dass wir davon erzählen. Denn wenn wir nicht davon erzählen, läuft die Botschaft nicht weiter. Und wenn die Botschaft nicht weiterläuft, dann hören Menschen nicht diese wunderbare Botschaft der Rettung und Erlösung. Und wenn sie nicht hören, dann gehen sie verloren. Und wenn eine ganze Generation verloren geht, dann geht auch die Botschaft verloren. Aber Gott wacht über seine Botschaft. Gott wacht über sein Wort. Und er gibt es von Generation zu Generation weiter. Dadurch, dass er uns seinen Geist gibt und uns durch seinen Geist in Bewegung bringt, dass wir es auch weitergeben. Aber wir haben die Möglichkeit, auch dem Geist zu widerstehen. Wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Lassen wir uns vom Geist leiten, vom Geist Jesu oder vom Geist dieser Welt, der uns sagt, ja, dass du für dich selbst glaubst, ist ja schön und gut. Aber red bitte nicht drüber. Red nicht drüber. Gott sagt uns, Römer 10 heißt, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, das gehört zusammen. Ohne das Bekenntnis des Mundes ist der Glaube im Herzen noch nicht vollendet. Das Bekenntnis mit dem Mund gehört dazu. Und wie können wir auch schweigen davon, von dem, was Gott getan hat in unserem Leben? Die Apostel haben das gesagt. Die Hohenpriester haben gesagt, hört auf, über Jesus zu reden. Sie haben gesagt, ihr solltet mal überlegen, ihr seid doch Männer Gottes. Soll man Gott mehr gehorchen als den Menschen? Ja, natürlich. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Gott hat es uns aufs Herz gelegt, von Jesus zu sprechen, weil er derjenige ist, der Menschen frei machen kann, der Menschen retten kann, derjenige, der Menschen heilen kann. Er ist derjenige. Wir werden von ihm reden, ob ihr uns das verbietet oder nicht. Wir können ja nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, ich habe vielleicht nicht so viel mit Jesus erlebt. Da sage ich dir, mach dich auf, lerne Jesus kennen. Du kannst noch sehr viel mit Jesus erleben. Gott kann in deinem Leben unglaublich viel noch tun. Und deswegen bin ich gestern rausgegangen, weil ich gedacht habe, ja, ich kann mich auch zu Hause hinsetzen, aber ich gehe mit raus. Und draußen erlebe ich was mit Jesus. Wisst ihr? Wenn wir rausgehen, dann erleben wir was mit Jesus. Und das bewegt uns. Und das macht uns voll von dem, was wirklich wichtig ist und was wirklich Realität ist. Nämlich, dass Gott groß ist, dass er wunderbare Werke tut und dass wir daran teilhaben dürfen. Das begeistert mich. Vers 8 beschreibt David das Wesen Gottes. Er ist so begeistert von Gott und er sagt, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ist das nicht schön? Ich weiß nicht, wer von euch hier sitzt und denkt, das Alte Testament ist immer so, irgendwie Gott ist so hart da und so anders. Ich lese lieber von Jesus, der ist lieb. So, ne? Also, da muss ich sagen, lies mal wirklich über Jesus, da wirst du feststellen, Jesus ist nicht immer lieb. Der kann auch ganz schön hart sein. Ganz schön heftig. Ganz schön herausfordernd. Der lässt dich nicht einfach in deinem Kuschelkissen sitzen. Der sagt, los, komm, folge mir nach. Wenn du dein Leben liebst, dann wirst du es verlieren. Wenn du aber dein Leben hergibst, dann wirst du es gewinnen. Das sind ganz schön heftige Sachen. Aber hier im Alten Testament, so ist Gottes Wesen und dieser Vers hier, das ist ein Zitat, so hat Gott sich selbst offenbart im Mose, 2. Mose 34, Vers 6, könnt ihr euch notieren. Und es ist, dieser Vers taucht 7-mal im Alten Testament auf. 7-mal, 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, oder? Der Vollständigkeit. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Das ist sein Wesen. Gnade. Er ist gnädig. Warum ist er gnädig? Weil wir Gnade brauchen. Weil ohne seine Gnade würden wir schon längst nicht mehr hier sein als Menschen. Seine Gnade finde ich immer wieder, wir lesen gerade mit ein paar Pärchen, die sich vorbereiten auf die Ehe, lesen wir die Schöpfungsgeschichte und die Sündenfallgeschichte. Und die Menschen haben sich abgewandt. Gott hatte gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Sie haben davon gegessen und was passiert? Sie sind nicht gestorben. Hatte die Schlange recht. Die Schlange hat nämlich gesagt, wenn ihr davon esst, das keineswegs werdet ihr sterben. Sie sind gestorben. Sie sind geistlich gestorben. Es ist etwas zwischen sie und Gott gekommen. Die Sünde ist dazwischen gekommen. Sie sind einen geistlichen Tod gestorben. Und dennoch sind sie nicht vollständig vernichtet worden, umgebracht worden, vergangen, sondern Gott hat Gnade geschenkt, dass sie weiterleben durften, obwohl sie gesündigt hatten. Und noch mehr, er ist so gnädig, er hat ihnen das Evangelium verkündet. Gleich am Anfang hat er gesagt, diese uneinsichtigen Kerlchen da, die gesagt haben, oh, der ist schuld, oh, eigentlich bist du schuld, Gott. Er hat ihnen gesagt, ja, es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und er hat ihnen ihre Scham bedeckt. Sie wollten sich selber verstecken, aber er hat ihnen Leibröcke geschaffen. Er hat ein Opfer gebracht und hat sie bekleidet. Seine Gnade ist so groß mit uns Sündern, ob wir nun einsichtig sind oder nicht. Und das ist das Wunderbare. Wir sehen das hier. Hier steht, der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Die Lehre, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und nur für die gestorben ist, die an ihn glauben werden, ist eine Irrlehre. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus gekommen ist, um für alle Menschen zu sterben. Das sagt auch Johannes im ersten Johannesbrief, sagt er, Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Was heißt das? Nicht nur für uns, die Gläubigen, unsere für die Gemeinde, sondern die Sühnung für die Sünden der ganzen Welt sind am Kreuz von Golgatha geschehen. Heißt das, dass alle damit erlöst sind? Das heißt, dass alle erlöst sind, die dieses Angebot der Liebe ergreifen und Jesus annehmen. Und dieses Angebot gilt aber allen Menschen. Der Herr ist gut gegen alle. Und das sagt Jesus auch. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt regnen über Böse und Gute. Und manchmal haben wir ein Problem damit und ärgern uns. Und denken, warum geht's dem so gut? Obwohl der so selbstgerecht und so, so daneben lebt und so gottlos. Und ich streng mich an und ich hab so rumzukrepeln. Gott ist gut zu jedem Menschen. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die brauchen viel mehr Gnade als wir. Wir haben Jesus schon. Wir haben in ihm alles. Und deswegen können wir mit Jesus gehen und glauben, diese Gewissheit, durch den Heiligen Geist haben wir die Gewissheit. Alles, was im Leben passiert, ob es gute Dinge sind, schlechte Dinge, ob es Dinge sind, die uns Freude machen oder die uns traurig machen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen Bescheid. Gott hat mit uns angefangen und er wird es auch vollenden. Und wir werden ihn in Ewigkeit preisen. Wir werden in Ewigkeit in seiner Herrlichkeit sein. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kundzutun deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Seine Herrschaft, sein Königreich, seine Königsherrschaft ist was Wunderbares. Dass Jesus mein König ist, ist was Herrliches. Das ist nichts, was auf mir lastet, sondern das ist der König, der mir dient, der sein Leben für mich gegeben hat. Von ihm lasse ich mich gerne regieren. Er ist der König der Liebe, der König des Friedens. Der Herr stützt alle Fallenden, errichtet auf alle Niedergebeugten. Jetzt kommen konkrete Beispiele für sein gnädiges Eingreifen, wie Gott handelt, wie Gott wirkt. Und das möchte ich euch auch als Eltern nochmal mitgeben, für eure Kleinen. Gott ist da für euch, er ist an eurer Seite. Der Herr stützt alle Fallenden, errichtet auf alle Niedergebeugten, wenn es mal wieder echt schwer ist mit den Kids. Wenn ihr mit eurem Latein am Ende seid, da ist Gott da. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die ich erfahren habe als Familienvater, ist, dass ich, wie gesagt, an meine Grenzen komme und Gott lässt das zu und schenkt mir, dadurch sind die Kinder eine Gabe für mich, dass sie mich an meine Grenzen bringen und dass ich dadurch zu Gott getrieben werde, dass ich zu ihm gezogen werde, dass ich in meiner Not zu ihm komme und zu ihm schreie. Und dann erlebe, wie er wunderbar eingreift. Der Herr stützt alle Fallenden, errichtet auf alle Niedergebeugten. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Den Durst, den Hunger unserer Seele, nur Jesus kann ihn stillen, Geschwister. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Ist das nicht wunderbar? Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. Er ist so nahe. Er ist allen Menschen nahe, sagt Paulus. Er ist nicht weit weg, er ist nicht fern. Er wartet nur darauf, dass jemand ihn sucht. Und das ist so eine wunderbare Botschaft, die wir weitergeben können draußen oder die du Menschen weitergeben kannst, wenn du mit ihnen über den Glauben sprichst. Und die sagen, ja, ich weiß nicht, ich kann Gott nicht sehen, ich weiß nicht, ob es Gott gibt und so. Und du kannst ihm einfach diese eine Sache sagen. Weißt du was? Probier's doch mal. Bete doch mal. Du brauchst nur sowas zu sagen wie, Gott, wenn es dich gibt, dann komm mal irgendwie in mein Leben. Hier gibt es einen Bruder in der Gemeinde, der vor kurzer Zeit sich erst bekehrt hat mit Anfang, Mitte 50. lange Jahre als Atheist gelebt hat und gesagt hat, mein Schlüsselerlebnis war, irgendwie bin ich mal bei einem Spaziergang drauf gekommen, ich könnte ja mal so ausprobieren, versuchen, wie es wäre, wenn es Gott gäbe. Ich tue mal so, als ob. Und da hatte ihn Gott am Haken und hat ihn nicht mehr losgelassen. Gott ist denen nahe, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Wenn du manchmal das Gefühl hast, und Geschwister, wir haben manchmal Gefühle, die sind einfach nicht wahr. Gefühle täuschen uns. Wenn du manchmal das Gefühl hast, Gott ist unglaublich weit weg, dann nimm diesen Vers, wie David, der Kämpfer, nimm es als eine Waffe. Das Neue Testament sagt uns, dass das Wort ist das Schwert des Geistes, mit dem ich den Widersacher zurückschlage. Und dieser Vers ist zum Beispiel so ein Vers, den du benutzen kannst. Wenn dir dein Gefühl sagt, oh Gott ist so weit weg, nimm diesen Vers und sage, nein, das Wort sagt, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Das ist die Wahrheit. Und dann betest du, Herr, ich will nicht auf mein Gefühl hören, sondern ich vertraue auf dein Wort, dass du nahe bist. Herr, erbarme dich jetzt über mich in meiner Not. Und Gott wird handeln, wenn du festhältst im Glauben an diesem Wort. Wenn du dem Teufel keinen Raum gibst, dass er deine Gefühle missbraucht oder deine Gefühle gebraucht, um dich irgendwie in die Irre zu führen. Nimm das Wort und gebrauch es als Waffe in der Versuchung. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Guck mal, das ist dasselbe, was David auch gesagt hat. Er hat gesagt, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Was heißt das? Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Er ist nicht unser Wunschomat, unser Automat, wo du oben was reinwirfst, ne, und unten kommt das raus, was du dir gewünscht hast. Aber Gott möchte in einer lebendigen Beziehung mit uns eintreten und möchte uns Wünsche erfüllen. Er liebt uns. Er liebt es, uns Freude zu machen. Er liebt es, dich zu überraschen. Er liebt es, ein wunderbares Geschenk vorzubereiten und es dir zu präsentieren. Und das macht Gott. Aber unser Problem ist, dass wir oft uns nicht auf diese Beziehung einlassen, sondern nur getrieben sind von unseren Wünschen und Vorstellungen, was wir alles haben wollen. Wir sind nicht bereit, uns auf diese Beziehung einzulassen, dass das das Erste und Wichtigste ist. Gott, du bist das Wichtigste. Dich fürchte ich, dich achte ich, dich ehre ich. Ich lasse mich nicht von meinen Wünschen und Begierden leiten, sondern ich will die Beziehung mit dir. Das ist mir das Wichtigste. Und dann wirst du erleben, wie Gott dich immer wieder überrascht mit wunderbaren Geschenken, wo du deine Freude dran hast, wo du denkst, Mensch Gott, woher wusstest du das? Woher wusstest du das, dass ich mir das so gewünscht habe? Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er. Und das ist wahr, in der Liebe zu Gott wirst du all das erleben, all diesen Segen erleben. Das heißt nicht, dass es dir immer gut geht. Das heißt nicht immer, dass du alles Beste ab. Aber du hast das Wichtigste im Leben. Du hast den Segen Gottes. Du hast die Nähe Gottes. Du hast den Geist Gottes. Du hast den Trost Gottes. Du hast die Kraft Gottes in dir. In aller Schwachheit. In allem Angefochtensein. In aller Not. In aller Gefahr. Bis hin in das Sterben hinein. Aber all das verwandelt sich, wenn du mit Jesus gehst, wenn du ihn liebst. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. David sagt, zuallererst ich möchte anfangen. Ich möchte der Erste sein. Mein Mund soll beständig das Lob des Herrn aussprechen. Immer und ewig soll aus meinem Mund Lob Gottes rauskommen. Und dann alle anderen auch. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, unser König, unser Herr, dass du in Demut und Erniedrigung gekommen bist, dass du dein Leben gegeben hast für mich. der ich nicht würdig bin, dein Kind genannt zu sein. Danke aber, dass du mich würdig gemacht hast, dass du mich gerettet hast durch dein kostbares Blut. Und dass ich, ja, dass du jetzt mein König bist, dass ich dein, ja, dein Kind sein darf, dass ich in deinem Reich leben darf. Herr, und bitte, lass du diese Freude, diesen, ja, sogar diesen Stolz auf dich wachsen in mir, Herr. Dass du meine größte Freude bist, dass du, Herr, dass ich begeistert bin von dir, dass ich mich nicht schere um die anderen, Jesus, was sie denken, was sie sagen, sondern dass ich, ja, voll davon bin, von dem, was du getan hast, wie David es gewesen ist. Und dass ich dir die Ehre gebe in allem, Herr, an jedem Tag, dass ich dich lobe und preise, dich rühme und von dir erzähle, dass ich mich zu dir bekenne und dass ich dadurch ein Segen bin in dieser Welt, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen, Herr.